Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen. Ich bin Susanne Balthasar und nehme Sie heute mit. Es geht ums Verschwinden, ums Abhauen, Weggehen oder die Biege machen. Es gibt viele Arten, etwas hinter sich zu lassen. Im Alltag tun wir das ja oft. Manchmal ist das Verschwinden aber auch ein großes Ding, wenn jemand für immer verschwindet oder auch regelmäßig immer wieder. Es gibt freiwilliges und unfreiwilliges Weggehen. Vier Geschichten über das Verschwinden hören Sie in diesem Echtzeit-Podcast. Hier schon mal der Überblick. Blick.
Lass uns verschwinden. Verschwinden, sich entfernen, fortgehen. I'm a couple hundred miles
from Japan and I... Menschen, die vor ihren Schulden verschwinden, das hat besonders begonnen in den 90er Jahren in Japan. Und dort sind dann Umzugsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen heimlich verschwinden zu lassen, entstanden.
Ich freue mich schon sehr, auch wieder meine Freunde wiederzusehen und meine Partnerin. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das so sehr vermisse, wenn ich oben in den Bergen bin.
Ja, als Rentner, da braucht man einen Plan.
Leute, die zu mir ins Einzelcoaching kommen, das sind tatsächlich eher Leute, die Spaß hatten an der Arbeit und gucken wollen, wie sie ihr Leben dann sinnvoll gestalten.
Die Gefühle, die ich damals als verlassenes Kind hatte, die stehen irgendwie nicht mehr so im Vordergrund.
Weil wir verschwinden.
Verschwinden wir also mal. Und ein Land, in dem das besonders viele Menschen tun, ist Japan. Wobei verschwinden nicht ganz das richtige Wort ist. Die Menschen tauchen unter. Untertauchen ist für viele Japaner eine Art, Konflikte zu lösen. Das machen so viele, dass sich eine ganze Industrie entwickelt hat, die sogenannten Night Movers. Offiziell sind das Umzugsunternehmen, die aber noch ganz andere Services anbieten. Andreas Hartmann hat darüber einen Film gemacht. 6 Jahre hat er dafür gebraucht, aber am Ende hat er Verschwundene und ihre Dienstleister vor die Kamera gebracht. Jetzt ist er hier. Guten Tag, Andreas Hartmann.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Warum ist denn das Verschwinden in Japan so ein großes Thema? Warum wollen so viele Leute raus aus ihrem Leben?
Ja, das gibt natürlich ganz verschiedene Gründe. Also ein großer Faktor sind finanzielle Gründe, also Menschen, die Schulden haben und vor ihren Schulden verschwinden. Das hat besonders begonnen in den 90er Jahren in Japan, zu der Zeit, als die japanische Wirtschaftsblase geplatzt ist und dort tausende Menschen vor ihrem Haufen von Schulden standen und vor den Schulden fliehen mussten. Dort sind dann zu dieser Zeit diese Nachtfluchtunternehmen entstanden, also Umzugsunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen heimlich verschwinden zu lassen. Und ein wichtiger Faktor ist häusliche Gewalt in Japan, was ein ganz großes Thema ist, da sozusagen die Geschlechtergleichberechtigung immer noch nicht weit vorangeschritten ist in Japan. Also das ist ein großer Faktor, aber auch soziale Faktoren wie Probleme bei der Arbeit oder Scham, ja, in dieser Richtung.
Okay, also in Deutschland gibt es ja auch einzelne Detekteien, die in solchen Fällen ihre Dienste anbieten. In dem Fall, den Sie gefilmt haben, geht es um ein ganz normales Unternehmen, das größte dieser Branche in Japan. Und die hatten aber keine Vorbehalte, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, doch, das war natürlich schwierig, in diese Welt einzutauchen. Das ist natürlich eine sehr versteckte Welt, in der wir da gearbeitet haben. Und es hat viele Jahre gedauert, dort Zugang zu bekommen. Und diese Firmen, die sind offiziell, sind die im Internet verfügbar? Also die bewerben sozusagen ihre Services im Internet. Und wir haben mehrere Firmen kontaktiert übers Internet und die Leute getroffen. Und die Seite, die Nightmoverin-Seite, mit der wir dann später gearbeitet haben in dem Film, war die, genau, ist die größte Firma in Japan, die das anbietet und war aber auch die, die uns sozusagen am meisten Zugang in ihr Privatleben gewährt hat. Und da so haben wir uns entschieden, mit ihr zu arbeiten. Aber es hat viel Zeit gedauert, Vertrauen aufzubauen.
Und was für Dienstleistungen bieten diese Firma an?
Genau, es sind Umzugsunternehmen. Das heißt, sie helfen dir, den Umzug praktisch durchzuführen, aber heimlich, so dass die Nachbarn nicht merken, dass man umzieht. Und sie bieten dir sozusagen eine neue Unterkunft an, für die man keine Papiere braucht, wo man sozusagen anonym leben kann. Und sie bieten dir auch eine neue Arbeit an, wo man ohne Dokumente arbeiten kann.
Wenn die ohne Dokumente leben müssen, diese Menschen, das ist ja auch mit riesigen Einschränkungen verbunden.
Genau, absolut. Die Leute leben wirklich dann in der Anonymität und operieren eher im Untergrund in Japan und gehen auch prekären Arbeiten nach später. Ja, richtig. Wir haben ein Pärchen, die gemeinsam geflüchtet sind, weil sie für ein illegales Unternehmen gearbeitet haben. Es gibt so einen Begriff in Japan, der heißt Black Company. Genau, das sind illegale Firmen, die mit ausbeuterischen Methoden sozusagen arbeiten. Und davor sind sie geflüchtet und sind dann mit der Hilfe von der Nightmoverin Zeita in einem Love-Hotel, einem Liebeshotel in Japan auf dem Land untergekommen und konnten in einem der unbenutzten Zimmer dort wohnen und auch arbeiten. Und die haben dann das Hotel dort gemanagt, die Zimmer gereinigt und waren aber dann eigentlich wieder in einer ähnlichen schwierigen Situation, die auch nicht wirklich ideal war. Ja,
ja, und was ist mit solchen behördlichen Einrichtungen wie zum Beispiel Krankenversicherung, Steuern und so weiter? Also man ist dann tatsächlich nicht nur vor seinen Problemen geflüchtet, sondern man flüchtet auch vor dem Staat und ist völlig auf sich allein gestellt.
Ja, da Krankenversicherung kann man schon weiterlaufen lassen. Und da bietet Saita die Night Moverin an, mit geheimen Adressen, die sie sozusagen hat, Art Briefkastenadressen, dass man sich ummelden kann und dann über eine andere Adresse versichert ist, also so, dass man dann nicht aufgespürt werden kann.
Ja. Die Leute rutschen dann ja schon in eine ziemliche Abhängigkeit rein. Ich kann mir vorstellen, dass man aus dieser Situation auch gar nicht mehr so leicht rauskommt, oder?
Ja, genau. Also oft ist es auch ein wiederholendes System. Das hat uns die Night Moverin auch erzählt, dass viele ihrer Kunden sie regelmäßig anrufen und nach 2-3 Jahren sich wieder bei ihr melden und sagen, okay, ich bin wieder in der Situation, wo ich nicht zufrieden bin und ich möchte wieder woanders hin. Und das haben wir oft festgestellt, dass das wiederholende Muster sind und dass, wenn man einmal verschwunden ist, dass man durchaus auch noch ein zweites Mal verschwindet.
Als Geschäftsmodell scheint das sehr lukrativ zu sein, aber ist den Menschen, die diese Dienste in Anspruch nehmen, ist denen das vorher eigentlich auch klar, was das für Konsequenzen mit sich bringt?
Ja, besonders lukrativ ist es gar nicht unbedingt. Es kostet deutlich schon weniger, als man denkt. Und die Saita macht das auch aus einem sozialen Interesse, weil sie hat selbst auch einen Hintergrund, dass sie selbst privat verschwunden ist. Also sie ist einmal vor ihrer Mutter verschwunden, die auch gewalttätig ihr gegenüber war und auch gegenüber ihrem Ehemann. Also sie litt selbst unter häuslicher Gewalt. Und so kam sie zu der Motivation, sozusagen diese Firma aufzumachen und auch anderen Leuten zu helfen. Also es ist eine Mischung aus einer sozialen Arbeit und aber auch natürlich einem Geschäftsmodell.
Und was kostet das, wenn Sie sagen, das ist gar nicht so teuer?
Es hängt natürlich davon ab, was man genau braucht. Aber ungefähr kann man sagen, wenn es jetzt nur um den reinen Umzug geht, ist es sozusagen 3-mal so viel wie ein normaler Umzug. Und wenn man dann aber natürlich noch eine Wohnung braucht oder andere Dienstleistungen braucht, wie eine geheime Adresse, das kommt sozusagen noch on top.
Aber kommen wir nochmal darauf zurück, ob den Leuten das vorher klar ist. Weiß man denn, wenn man selber tatsächlich nicht diese Dienste in Anspruch genommen hat, weiß man da vorher, was einen erwartet? Also ist das Phänomen bekannt in Japan?
Für manche ist es sozusagen der einzige Ausweg. Einige unserer Protagonisten, die standen vor der Entscheidung, nehme ich mir das Leben oder fange ich nochmal neu an und verschwinde. Und somit ist es für viele Leute, glaube ich, denen ist nicht bewusst, was es wirklich bedeutet, aber für sie ist es der letzte Ausweg. Ja.
Wie erfährt man denn überhaupt von diesen Dienstleistungen? Also Sie haben gesagt, es gibt diese Inserate, darüber läuft das dann. Oder ist das was, was eigentlich bekannt ist, was jeder weiß, dass es sowas gibt und manche nehmen es dann einfach in Anspruch?
Ja, tatsächlich ist es so in Japan, dass viele Leute denken, dass es sich eigentlich um eine Fiktion handelt, weil in den 90er Jahren, nachdem sozusagen das aufgekommen ist mit den ersten Nachtfluchtfirmen, wurde daraus einen Manga gemacht. Und aus dem Manga wurde später eine Fernsehserie gemacht in Japan, eine große fiktionale Fernsehserie, die in den 90er Jahren sehr bekannt war. Daher denken viele Japaner, wenn sie das Wort hören, Yonigea, was sozusagen übersetzt bedeutet wie Nachtfluchtunternehmen, denken sie erstmal an diese japanische Fernsehserie. Und tatsächlich ist es so, dass viele heutige Nachtfluchtunternehmen tatsächlich von dieser Fernsehserie inspiriert wurden. Genau.
Und wenn Sie jetzt abschließend auf Ihre Recherchen zurückblicken, finden Sie das moralisch fragwürdig, was die Night Movers da machen? Oder sagen Sie, das ist gut, dass es das gibt, weil es eben in der Situation manchen Leuten hilft, die sich vielleicht auch nicht anders entscheiden können?
Tatsächlich beides. Also in einigen Fällen definitiv moralisch fragwürdig und in anderen Fällen hat es den Kunden trotzdem geholfen. Also gibt es diese zwei Seiten, die ich da beobachten konnte.
Sagt der Regisseur Andreas Hartmann über seinen Film Johatsu, die sich in Luft auflösen. Ab 14. November können Sie den auch im Kino sehen. Vielen Dank.
Danke.
Wir hören in dieser Echtzeit Geschichten von Menschen, die verschwinden. Und die Frau, die wir jetzt sprechen, die ist regelmäßig so richtig weg. Jedes Jahr im Sommer zieht Kerstin Bär als Hirtin auf die Alp. Für dieses Leben hat sie vor 20 Jahren ihren Bürojob aufgegeben. Von Mitte Juni bis Ende September hat sie auch dieses Jahr auf einer Alp in Graubünden gelebt und 125 Mutterkühe und ihre Kälber betreut. ganz alleine mit ihrem Hund. Vor 2 Wochen ist sie herabgestiegen und wir erreichen sie in ihrem Winterquartier in Nordhessen in der Nähe von Kassel. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Bär, Sie sind ja jetzt seit ungefähr 2 Wochen wieder unter Menschen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man nach dem Sommer wieder in die Stadt kommt? Wie würden Sie das beschreiben?
Das ist jedes Mal eine große Umstellung, wieder im Tal anzukommen für mich. Besonders schwierig ist es, von der Weite da oben in den Bergen wieder zurück in die Enge. Wenn ich gerade aus meinem Fenster schaue, schaue ich gegen eine andere Hauswand und oben in den Bergen habe ich die Weite und schaue auf Gebirgszüge und wunderschöne Landschaft.
Und freuen Sie sich dann wieder auf andere Leute oder könnten Sie da im Grunde genommen auch drauf verzichten?
Es ist beides. Ich freue mich schon sehr, auch wieder meine Freunde wiederzusehen und meine Partnerin. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das so sehr vermisse, wenn ich oben in den Bergen bin.
Wie kommt man denn als junge Frau in Nordhessen eigentlich darauf, sich für das Leben auf einer Alp zu interessieren? Das liegt ja nicht unbedingt nah, oder?
Ich habe mich schon sehr früh dafür interessiert, für den Kontakt mit Tieren, für die Beziehung zu Tieren. Habe dann Landwirtschaft studiert, ökologischen Landbau hier in Witzenhausen. Und hier gibt es viele Menschen, die auf die Alp gehen, besonders Studenten in den Semesterferien. Und ja, ich habe dann nach meinem Studium damit angefangen.
Ja, dieses Leben auf der Alp, das scheint ja schon auch was Anziehendes zu sein. Was ist denn für Sie so das Besondere, was Sie da finden, was Sie vielleicht unten unter den Menschen nicht haben?
Ja, was ich da oben finde, ist die Einfachheit des Lebens. Es geht um das Wesentliche. Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass meine Lebenswelt da oben eigentlich sehr eingeschränkt ist, ich aber alles nochmal tiefer und intensiver erlebe. Der Radius ist kleiner, aber das, was ich darin erlebe, ist total vielfältig.
Okay, und diesen Job, den Sie vorher hatten, hatten Sie da auch das Gefühl, dass Ihnen da was fehlt?
Ja, kann ich schon sagen. Da habe ich gearbeitet als Koordinatorin für gentechnikfreie Saatgutarbeit. Und habe sehr versucht, mich einzusetzen für ja gentechnikfreie Saatgutarbeit und gegen diese Agrarriesen. Und ich habe gemerkt, ich möchte lieber ja was Kreatives tun, wo ich mich für etwas einsetze. Und mir hat die Bewegung gefehlt, das Draußensein in der Natur und der Kontakt mit den Tieren.
Wie sieht denn so ein typischer Tag auf der Alp? Wie sieht das aus? Was müssen Sie da alles machen?
Ich beginne den Tag mit so einer Art Morgenritual. Für mich selbst mit Schwarztee und Yoga und Meditieren und in den kalten Brunnen steigen. Und dann geht es darum, dass ich erstmal die Tiere kontrolliere, dass ich zu den Tieren auf die Weide gehe, zu den Kühen und schaue, ob alle Kühe da sind. Ich habe, ich nenne es immer meine Pappe, wo ich jedes Tier abhake anhand der Ohrenmarken. Und ich schaue mir jedes Tier genau an, schaue, ob es gesund ist, gut aussieht, ob es frisst oder wiederkäut. Und ja, und wenn dann alle Tiere da sind, dann gibt es unterschiedliche Aufgaben zu tun. Entweder gibt es noch Zäune zu zäunen oder am Ende des Sommers wieder abzuzäunen. Manchmal stehen Weidewechsel an, das heißt, ich bringe die komplette Herde auf die nächste Weide. Oder vielleicht ist ein Tier krank und muss behandelt werden im Behandlungsstand oder mit dem Behandlungsgewehr, was ich habe, mit dem ich Antibiotika behandeln kann.
Und das diagnostizieren Sie dann auch alles selber oder holen Sie sich da Hilfe von außen, dass man mal vielleicht mit einem Tierarzt Kontakt aufnimmt oder so?
Erstmal ist meine Aufgabe, die Tiere so gut zu beobachten und festzustellen, dass irgendwas nicht stimmt. Dann manchmal behandle ich die Tiere auch selbst, auch mit homöopathischen Mitteln. Oder ich spreche mich ab mit den Bauern, ich gehe in Kontakt mit dem Besitzer des Tieres. Und wenn weder der Bauer noch ich weiter wissen, dann ist es auch öfter so, dass mein Tierarzt auf die Alp kommt.
Okay, also Sie haben da schon auch manchmal Kontakt und telefonieren können Sie ja offensichtlich auch. Man muss aber wahrscheinlich trotzdem sehr gut allein sein können in dem Job, oder?
Ja, ich glaube, das reizt mich auch daran, auf der Alp zu sein, das Alleine sein. Also es ist so, dass ich mich eigentlich auf der Alp gar nicht alleine fühle. Ich fühle mich oft auf der Alp weniger alleine als hier im Tal, sag ich mal, in der Zivilisation, weil ich mich sehr eingebunden fühle mit den Tieren. Ich fühle mich sehr geborgen in der Natur und zugehörig mit dem System Alp, mit den Mutterkühen, die ich betreue.
Also dann fühlen Sie sich wahrscheinlich nicht einsam, sondern nur alleine, oder?
Ja, so würde ich sagen. Ich fühle mich eigentlich nicht einsam auf der Alp. Es sei denn, es sind schwierige Situationen, wo ich selber auch mit meinen eigenen Ängsten konfrontiert bin.
Was sind das denn für Situationen? Wo stoßen Sie da an Ihre Grenzen?
Schwierige Situationen sind zum Beispiel durch Wettereinflüsse. Diesen Sommer hatte ich eine Situation, da war ein richtig heftiges Gewitter und auch Hagel. Und bei Hagel sind die Tiere erschreckt und fühlen sich wie geschlagen. Und dann sind ganz viele von meinen Tieren durch den Zaun gegangen während des Gewitters. Und dann musste ich die Entscheidung treffen, bleibe ich in der Hütte oder gehe ich raus und versuche, die Tiere wieder auf die richtige Weide zu bekommen. Ja, bei Gewitter draußen zu sein, das macht mir Angst. Das finde ich nicht so ohne. Hab da auch schon schwierige Situationen erlebt.
Was kann denn da passieren, wenn es gewittert auf der Alp?
Auf einer Alp war es so, dass ich die Tiere tagsüber gehütet habe und wir sind auf einen hohen Berg gegangen mit den Tieren. Und dann kam ein heftiges Gewitter, ist aufgezogen und dann hat es mir tatsächlich eine Kuh vom Blitz erschlagen und die war dann tot. Ja, vor 2 Jahren gab es die Situation bei Gewitter, dass ich während des Gewitters an den Wasserhahn gefasst habe und dadurch einen Blitzschlag bekommen habe. Und merke, dass ich seitdem auch noch mehr Respekt habe vor Gewitter und noch mehr darauf achte, dass ich bei Gewitter besser nicht rausgehe.
Könnten Sie sich denn vorstellen, wenn das ginge, das ganze Jahr da oben zu leben? Oder ist es so, dass der Reiz auch dieses Hälftige ausmacht, also Hälfte Alp, Hälfte Stadt?
Da oben im Winter zu leben, ist nicht möglich. Irgendwann im Oktober oder so fällt der Schnee und nee, für mich macht es den Reiz aus, im Sommer da oben zu sein mit den Tieren.
Freuen Sie sich denn dann wieder auf den Abstieg?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin traurig, wenn meine Tiere wieder gehen und wenn ich mich verabschiede von den Tieren, mit denen ich fast vier Monate lang zusammen gelebt habe.
Und wie leben Sie im Winter? Was machen Sie da?
Im Winter arbeite ich als Schulassistentin im Moment in einer Grundschule.
Was ist das, Schulassistentin?
Ich begleite ein Kind, was alleine im Unterricht nicht zurechtkommt und unterstütze das Kind.
Okay, und das geht, dass man das dann nur im Winter macht? Also die sind quasi darauf eingestellt, dass sie im Sommer nicht zur Verfügung stehen?
Es ist immer wieder eine Herausforderung, seitdem ich auf die Alp gehe, das hinzukriegen und meinem Arbeitgeber zu erklären, dass das fix ist und gesetzt ist, dass ich im Sommer 4 Monate weg bin.
Wie reagiert denn Ihr sonstiges Umfeld darauf? Ihr Arbeitgeber scheint ja offensichtlich sich damit arrangiert zu haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein ungewöhnlicher Lebensstil auch viel Reaktionen von anderen hervorruft.
Also meine Familie hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Und ja, die finden das schon auch schade, mich so lange nicht zu sehen. Ja, in meiner Partnerschaft ist es schon eine Herausforderung, auch diese Zeit zu überbrücken, wenn wir uns 4 Monate nicht sehen. Aber meine Partnerin besucht mich auch auf der Alp und ich glaube, viele finden es auch toll, mich auf der Alp besuchen zu können und erleben, wie gut es mir tut und freuen sich eigentlich mit mir, dass ich das in meinem Leben habe.
Sagt Kerstin Bär, die jedes Jahr verschwindet. Hoch hinaus in die Alp und das ist offenbar ein ziemlich perfektes Leben für Sie. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben.
Sehr gerne.
Es gibt viele Arten zu verschwinden, freiwillig oder unfreiwillig. Situationen, die sehr individuell sind und solche, die viele erleben. So wie den Abschied aus dem Berufsleben. Man verlässt die Kollegen und den gewohnten Alltag und ist dann mal weg. Aber wohin? Und wie umgehen mit der großen Freiheit oder der großen Leere? Immer mehr Menschen suchen sich für den Neustart Hilfe bei Ruhestand-Coaches. Katharina Mahne ist eine von ihnen und warum die Menschen zu ihr kommen, erzählt uns Mandy Schierke.
Klienten von Katharina Mahne machen sich große Sorgen um den Fortgang ihrer Beziehung, bei der Aussicht, bald jeden Tag zu Hause verbringen zu müssen. Andere haben Geldsorgen oder Angst davor, zwischen Geschirrspülmaschine und Fernseher keine sinnvolle Aufgabe mehr zu finden.
Leute, die zu mir ins Einzelcoaching kommen, das sind tatsächlich eher Leute, die ja Spaß hatten an der Arbeit und gucken wollen, wie sie ihr Leben dann sinnvoll gestalten. In den Seminaren habe ich natürlich auch Leute, die beispielsweise eine App auf ihrem Handy haben, die die Tage runterzählt.
Herbeigesehnt oder gefürchtet? Welchen Stellenwert das Rentnerdasein für jeden und jede Einzelne hat, ist sehr unterschiedlich, sagt die Expertin, die vor ihrer Weiterbildung zum Coach als Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Altersfragen gearbeitet hat. In puncto Partnerschaft und Ruhestand rät sie,
sich möglichst rechtzeitig und offen darüber auszutauschen. Dann kann es einfach Sinn machen, sich mal hinzusetzen. Das empfehle ich zum Beispiel in meinen Seminaren. Und zu gucken, was wäre für mich eigentlich ein guter Start in den Tag? Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Und das dann mal nebeneinander zu legen. Und zu gucken, was sind Dinge, bei denen wir uns gut treffen können? Also so eine gute Kombi aus. Was machen wir gemeinsam gerne? Und was brauche ich für mich selber?
Paaren, die keine gute Gesprächskultur haben, rät sie sich vor der neuen Lebensphase darum zu kümmern. Wer es sich erlauben kann, dem empfiehlt sie einen längeren Urlaub als Übergang, der aber auch einen klaren Endpunkt haben soll, um dann mit dem neuen Alltag loszulegen.
Also wir haben 2 Jahrzehnte im Schnitt an Lebenszeit im Ruhestand vor uns und diese Endlosigkeit der Zeit, die scheint ja erstmal endlos. Ja? Wenn ich im Urlaub bin, dann weiß ich, nach 2, 3 Wochen fängt wieder was an. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, sich nach dem Ruhestandsübergang erstmal ruhig eine freie Zeit zu gönnen und die vielleicht auch ausgedehnter zu gestalten als so ein üblicher Urlaub. Aber dann sich einen Punkt tatsächlich zu überlegen und vielleicht das auch mit einer konkreten Aktivität zu verbinden, wann ich mit irgendwas anfange im Ruhestand. Weil dann habe ich etwas, worauf ich mich ausrichten kann. Ja, dann gibt es am Horizont irgendwie einen Anker.
Den schon vor dem Ruhestand zu bestimmen und zu füllen, dazu rät Katharina Mahne.
Menschen, so wie ich das erlebe in meiner Arbeit, haben oftmals eine Vorstellung davon, wie sie sind oder wie ihr Leben sein wird im Ruhestand und stellen dann fest, ich bin ja nicht plötzlich jemand anders. Also es gibt schon sowas wie eine biografische Kontinuität. Ja, also wenn ich extrovertiert bin, aktiv bin, dann ist es unwahrscheinlich, dass sich das im Ruhestand grundlegend ändert. Genau andersrum auch. Ja, also man nimmt sich ja immer mit.
Gleichzeitig verändern wir uns ja das gesamte Leben. Immer wieder gibt es Abschiede, Übergänge, Neuanfänge, Schulwechsel, Trennungen, körperliche Veränderungen, Umzüge, neue Jobs. Immer wieder können wir neue Dinge an uns entdecken und neue Sachen nochmal anfangen.
Das ist gerade im Übergang in den Ruhestand, glaube ich, ganz spannend, weil Menschen, die in dieser Lebensphase sind, die haben Jahrzehnte eigentlich in der Regel von fremdbestimmten Tagesabläufen hinter sich, ja, wo eigentlich so ein persönlicher Impuls, der von innen kommt, nicht so viel Platz hat. Und das ist etwas, was ich meinen Klientinnen immer empfehle, auch welche, die schon im Ruhestand sind und merken, läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, mal zu gucken, was eigentlich passiert, wenn ich mich nicht verplane. Was ist eigentlich mein ganz eigener Impuls?
Innehalten, Stillstand aushalten und dann beobachten, welche Gedanken und Ideen kommen. Eine gute Idee für zwischendurch, vielleicht auch schon vor dem Ende des Erwerbslebens.
Wir haben in diesem Podcast von Menschen gehört, die untergetaucht sind, die aus dem Alltag verschwinden oder einen Lebensabschnitt abschließen. Jetzt schauen wir auf die andere Seite, auf Menschen, die zurückbleiben. Melanie Lischka ist so eine Zurückgebliebene. Ihre Mutter starb, als sie ein Kind war, aber schon vorher hat sie sich immer mehr aus dem Familienleben zurückgezogen. Wie nähert man sich so einer Mutter, die eigentlich immer schon im Verschwinden war? Melanie Lischka hat es mit einem Film versucht. Bilder meiner Mutter heißt er. Für den Film hat die Tochter alte Super-8-Aufnahmen benutzt und sie hat ein Videotagebuch geführt.
Ich habe letztens tatsächlich von meiner Mutter geträumt, wollte mit ihr ein Interview führen für den Film. Und es war wieder mal so, wie in den meisten Träumen, sie hatte keine Zeit und war auch genervt und vielleicht auch so ein bisschen arrogant, aber so glücklich in ihrer Welt. Mir ist total klar, sie gehört gar nicht in meine Welt, sie gehört in eine andere.
Meine Mutter starb an Brustkrebs, als ich 9 Jahre alt war. Aber auch Jahre später vermisse ich sie kaum. Zwischen mir und ihr war schon immer eine Distanz.
Also ich glaube, ich will diesen Film machen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was eine Mutter eigentlich ist. Also mein Bild von einer Mutter ist irgendwie immer noch dieses Beschützende, Geduldige. Und meine Mutter war einfach nicht so. Und ich frage mich, wo da der Fehler liegt. Also war sie jetzt eine schlechte Mutter oder war ich ein schlechtes Kind?
Mein Vater hat unser Familienleben und zufälligerweise auch die Veränderung meiner Mutter auf unzähligen Videokassetten dokumentiert. 1983 filmte er, wie sie fröhlich und hochschwanger mit mir in der Küche steht.
Ah! Das ist wie Filme.
Dann kommen meine ersten Töne.
Ja!
2 Jahre später mein Bruder.
Mama, guck mal!
Und langsam verschwindet erst das Lachen meiner Mutter und dann sie selbst von den Videokassetten. Für die Dreharbeiten besuche ich meinen Vater. Und plötzlich findet er in den alten Kisten meiner Mutter
Tagebuch ab 1972.
Ach ja, aber du hast gesagt, es ist verschollen.
Ja, jetzt ist es wieder da.
Das Tagebuch meiner Mutter ist ein wichtiger Fund auf meiner Reise. Ich lese es noch am gleichen Abend. Sie schreibt darin, dass sie nur sehr ungerne Hausfrau und Mutter sei und am liebsten alles stehen ließe und wegführe. Aber sie schreibt auch von der Therapie, die sie damals begann.
Nach der Sitzung mit Frau K. Ich habe einige Bilder mitgebracht von früher, versuchte so einiges aus meiner Kindheit zu rekonstruieren. Der Konflikt mit meinen Eltern, die Barrieren und Ängste ergeben Blockierungen. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Muss aber umlernen, dass Zeit für mich nichts Illegales ist oder etwas, das ich nur krank haben darf. Wie habe ich früher eigentlich mein Leben missachtet? Es war dumm zu glauben, ich würde mich in der Ehe ändern. Ich habe mich so angepasst, wie ich es vorher gewohnt war.
Ich habe dann verstanden, als ich das Tagebuch gelesen habe, dass der Frust von meiner Mutter gar nichts mit mir zu tun hat, sondern dass sie dabei war, sich frei zu kämpfen vom Erwartungsdruck ihrer Eltern, aber auch von der Rolle, die sie in der Ehe eingenommen hatte. Ich glaube, sie hatte das Gefühl, immer nur für andere da zu sein und nicht für sich selbst.
Dann erzählt mein Vater mir davon, wie zufrieden meine Mutter war, als sie damals in die Krebsklinik nach Bayern kam, um dort eine spezielle Therapie zu bekommen. Weit weg von der Familie.
In dieser Zeit ist eben viel Last von ihr abgefallen. Sie hat dann in den letzten Lebensmonaten da also diese Freiheit gefunden, die sie immer gesucht hat.
6 Jahre habe ich gebraucht, um den Film zu machen und damit auch meiner Mutter näher zu kommen.
So, letztes Videotagebuch. Mittlerweile habe ich wirklich kapiert, dass eine Frau nicht automatisch zu so einer selbstlosen Person wird, nur weil sie ein Kind bekommt. Also die Gefühle, die ich damals als verlassenes Kind hatte, die stehen irgendwie nicht mehr so im Vordergrund. Ich gucke jetzt eher von Frau zu Frau auf sie und fühle mich mit ihr solidarisch. Meine Mutter brachte ihr ganzes Paket und ihren Schmerz und ihre unerfüllten Träume und ihre Suche nach Erfüllung mit in die Mutterschaft. Und natürlich musste sie das dann irgendwie bearbeiten. Ich glaube, meine Mutter wollte eigentlich freie Künstlerin werden und hat sich nie getraut, auf ihre innere Stimme zu hören. Ich bin jetzt 40 und wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann fühle ich mich ihr das erste Mal nah. Ist richtig komisch. Aber ist auch irgendwie total schön.
Annäherung an eine Mutter, die gegangen ist. Das war unsere letzte Geschichte über das Verschwinden. Jetzt verabschiede ich mich noch. Mein Name ist Susanne Balthasar und ich freue mich, dass Sie zugehört haben. In der Deutschlandfunk-App finden Sie noch viele andere Echtzeit-Podcasts. Hören Sie doch mal rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.